willkommen zu unserem heutigen Radio-Kultur-Café. Am Mikrofon begrüßt Sie Katharina Mühlebner. Ich habe heute das große Vergnügen, Ihnen einen Kollegen von Freakradio von mir vorzustellen, Gerhard Wagner. Er gewährt uns heute einen exklusiven Einblick in sein Leben. Wie würden Sie sich selbst charakterisieren?
Also ich bin 1,91 groß, habe blondes, gelocktes Haar mit zum Teil schon etwas grauen Strähnen, weil ich schon 52 bin. Ich habe grau-blaue Augen und bin heute ganz blau, also vom Gewand her. Ich habe heute an dem heißen Tag ein blaues T-Shirt und eine blaue kurze Hose an. Aber Sie wollten ja wahrscheinlich wissen, was ich in meinem Leben schon getan habe und was die Stationen meines Lebens sind. Ich bin in die Schule gegangen in einem humanistischen Gymnasium, das heißt, ich habe Latein und Griechisch gehabt. Ich habe dann später an der Universität studiert. Das war eine sehr prägende Zeit für mich. Nicht nur durch das, was ich durch mein Studium erfahren habe, natürlich auch. Geschichte und Deutsch sind zwei sehr interessante Fächer. Insbesondere in Geschichte habe ich sehr, sehr viel gelernt. Aber auch durch die Hochschülerschaft, bei der ich lange Zeit gearbeitet habe. Und unter anderem habe ich während der Zeit dann auch im Jeunesse-Chor gesungen am Anfang meines Studiums, also sehr, sehr viele Dinge gemacht und ich war auch immer schon mit Journalismus interessiert. Und im Laufe des Studiums, eines Tages bei der Beratung, habe ich eine Frau gesehen im Rollstuhl, die vor der Evidenzstelle gesessen ist und dort einfach nicht drauf konnte, weil es Stufen gegeben hat und man keine Möglichkeit hatte, damals überhaupt zur Evidenzstelle zu kommen. Und da habe ich mit meinen Kollegen dann gesprochen und so kam es dann zum ersten Behindertenreferat und die Frau, die dort war, war die erste Behindertenreferentin. Und 1997 hat sich, nachdem ich schon in Zeitschriften mitgemacht habe und viele Zeitungsartikel geschrieben habe, die Chance eröffnet, bei einem Radioprogramm mitzuarbeiten mit behinderten Leuten. Und das war Freakradio. Und bei Freakradio bin ich eigentlich bis heute geblieben, wenn ich auch nicht so oft Sendungen machen kann durch meinen Beruf wie vielleicht noch vor 10 Jahren.
Herr Wagner, ich habe wahrgenommen, dass die Studentenzeit sehr prägend für Sie war. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Ja, also ich habe mich jetzt gerade erinnert an die Anekdote, wie wir im Behindertenreferat ganz am Anfang gearbeitet haben. Man muss sich einmal vorstellen, es waren nicht einmal die Gehsteige zwischen den Instituten abgeschreckt. Also es war schon allein das eine Hürde. Der Lift ist abgedreht worden um 8:30, die letzte Vorlesung hat aber erst um 9 geendet. Die Universitätsgebäude waren nicht barrierefrei. Man kam weitaus nicht in alle Gebäude hinein, nicht einmal in alle Gebäudeteile, Stockwerke. Man musste zum Teil getragen werden, wenn man im Rollstuhl war. Wirklich unmöglich, unmöglich, über steile Stufen. Ich kann mich erinnern, wir haben dann in dem Referat einen Brief geschrieben an den Bautenminister und da werde ich nie vergessen die Antwort. Selbstverständlich kann es aus denkmalpflegerischen Gründen auch vorkommen, dass Maßnahmen für behinderte Menschen unterbleiben müssen. Und dann haben wir gedacht, ja, sag einmal, was ist jetzt mehr wert, ein Mensch oder die Substanz? Und sowas muss sich doch eigentlich auch miteinander vereinen lassen. Mittlerweile hat sich sehr viel verändert und ganz wichtig auch, dass es eine Ansprechstelle dann zunächst ÖH gab, dann aber auch Behindertenbeauftragte, die langsam aber sicher, da konnten wir auch die Ministerien überzeugen, dass das auch eingerichtet wird an den Universitäten und auch Kommissionen zum Teil. Und so ist halt heute es doch ein bisschen anders, auch nicht alles rosig, aber ein bisschen anders, als es noch damals in Ende der 80er Jahre gewesen ist.
Sie waren ja mitbeteiligt, dass das dann ins Rollen kam mit der Behindertenstelle, zusammen mit Dorothea Broschek.
Ja, also wir haben damals, also ich war Mitarbeiter in dem und ich konnte damals die Studierenden überzeugen, dass das einfach notwendig ist, ein eigenes Behindertenreferat zu haben. Und 1987 damals ist das dann tatsächlich eingeführt worden. Und ich glaube, was ich weiß, das gibt es bis heute.
War das schwierig, das durchzusetzen?
Nein, eigentlich gar nicht. Also man hat schon gesehen, dass es ein Bedarf ist. Nein, also das ist ein Punkt gewesen. Also bei den Studierenden ist man eher auf offene Türen gestoßen. Selbst bei den Professoren, ja, wobei das, was gesagt wird und das, was getan wird, aber das ist ja immer so, ist natürlich auch zum Teil eine Diskrepanz. Genauso bei den Politikern. Ja, da war es allerdings, wie gesagt, diese Aussage nicht immer so eindeutig.
Wie würden Sie Ihre Anfangszeit bei Frickrade beschreiben? Wie ist es dazu gekommen? Können Sie sich noch erinnern?
Naja, ich bin sozusagen erst mit der ersten richtigen Sendung dazugekommen, weiß aber von der Vorgeschichte, dass eben die Mittelwelle geöffnet werden sollte für freie Gruppen und dass da eben auch ein Fenster frei geworden ist für Frickradio. Am Anfang haben wir nur alle 14 Tage gesendet und wir haben nicht im ORF die Sendungen aufgenommen, sondern in einem Studio am Schöpfwerk. Und man muss sich vorstellen, wir hatten damals nur ganz einfache Mittel zur Verfügung. Einen damals revolutionär modernen Minidisc-Player mit einem Stereomikrofon. Und wir haben die Sendungen damals wirklich als Laien am Band geschnitten. Also es war wirklich so, wir haben tatsächlich im wahrsten Sinn des Wortes noch geschnitten. Da gab es diese großen Tonbänder und da mussten die Sendungen geschnitten werden und das fertige Band hat man dann im ORF abgegeben. Erst später haben wir dann Studiotermine im ORF bekommen und da haben wir dann gemerkt, Moment, hier herrschen irgendwie Anforderungen, die doch etwas professioneller sind als das, wie wir es bisher gemacht haben. Aber mit verständnisvollen Technikern haben wir sehr schnell gelernt und haben die Sendungsqualitäten, insbesondere die technischen Aufnahmenqualitäten, dann rasch verbessern können. Erst so nach 5 Jahren ist die Möglichkeit gekommen, dass wir auch so, was wir jetzt gerade tun, im Kulturcafés Live-Sendungen machen. Ich hätte mir das nie vorstellen können, eine Live-Sendung vor Publikum. Ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Auftritt im Audimax, mir haben die Knie geflottert. Ich hätte mir auch gedacht, ja, und wenn ich einen Fehler mache, dann kann ich das nicht ändern und so weiter. Aber mittlerweile ist es so, dass mir diese Sendungen eigentlich den allermeisten und größten Spaß machen.
Was hat Sie an Frickradio angesprochen?
An Frickradio hat mich angesprochen, dass ich eigentlich eine Tätigkeit fortsetzen konnte, die ich schon vorher gemacht habe, mit Leuten, die mir bereits vertraut waren. Ich möchte in dem Zusammenhang die Dorothea Broschek nennen. Sie war die erste Chefredakteurin und sie war auch die Frau, die vor der Evidenzstelle mit dem Rollstuhl gewesen ist. Ich habe von ihr wahnsinnig viel gelernt, wie ich überhaupt sagen kann. Ich habe von den Mitarbeitern von Frickradio eine Menge gelernt. Und vielleicht nur ein Beispiel durch meine Arbeit schon im Behindertenreferat der Hochschülerschaft. Es sind natürlich für einen Nichtbehinderten, der ich ja bin, gibt es ja doch auch Barrieren, auch selbst wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Macht man alles richtig, sagt man, oder tut man womöglich das Falsche, tritt man ins Fettnäpfchen, oder solche Bedenken sind ja doch da. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, auf der Straße habe ich eine Frau gesehen und wollte sagen, schon hallo, und dann habe ich mir gedacht, na, das kann sie nicht sein, weil die sitzt ja eigentlich im Rollstuhl. Und dann bin ich dann drauf gekommen, es hat sich was bei mir verändert. Die Behinderung ist nicht mehr dazwischen gestanden, ist nicht mehr im Vordergrund gestanden, sondern die Menschen sind im Vordergrund gestanden. Und inhaltlich habe ich jede Menge lernen können. Jede Sendung eröffnet ein neues Fenster, erweitert den inneren Horizont, lädt zum Lernen ein. Oder wenn ich auch selber Sendungen mache, ist es einerseits auch so und andererseits manchmal auch so, dass man sich denkt, so, aber diese Unmöglichkeit, diese Ungerechtigkeit, diese Hirnrissigkeit, die möchte ich jetzt der Öffentlichkeit zeigen und möchte, dass diejenigen Stellung nehmen und die, die davon betroffen sind, auch sagen können, was das mit denen bewirkt.
Also ich habe, als ich Ihren Lebenslauf betrachtet habe, habe ich gesehen, dass die Themen Ungerechtigkeit, wie Sie selbst gesagt haben, Ungerechtigkeit, Täter, Opfer, eine Rolle spielen in Ihrem Leben. Was sind die Lebensphasen, die da entscheidend waren, damit Sie da ein Denken entwickeln oder Gedankengänge entwickelt haben in diesem Bereich? Was Fragen wie Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit?
Ja, wobei ich ganz prinzipiell sagen muss, den Begriff Opfer mag ich nicht, aus verschiedenen Gründen. Der kommt eigentlich vom religiösen Tieropfer und ähnliches. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich alle als Opfer gefühlt, inklusive die Nazis. Und daher ist mir dieser Begriff suspekt, ganz abgesehen davon, dass bei Schülern heute du Opfer ein ziemliches Schimpfwort geworden ist. Ja, aber Gerechtigkeit, das ist schon sowas. Also wenn man sich denkt, da passieren Dinge, von denen eigentlich niemand was hat, außer denen, die faul sind, weil es immer schon so gewesen ist. Es hemmt aber, es behindert im wahrsten Sinne des Wortes und es behindert alle, nicht die Anführungszeichen Behinderten. Auch ein Begriff, den ich gelernt habe, die Dorothea Broschek hat mir immer gesagt, sag behinderte Menschen, damit nicht die Behinderung im Mittelpunkt steht, sondern der behinderte Mensch. Ja, also Dinge, die einfach aus Dummheit passieren, die man leicht besser machen könnten. Ja, das wäre mir schon ein Anliegen, zumindest aufmerksam zu machen, dass das so ist und aufzuzeigen vielleicht auch, wie man es leicht besser machen könnte. Ja. Mein Vater war Richter, ich komme aus einer Juristenfamilie, vielleicht hat das eine Rolle gespielt, ich weiß es nicht. Dieses Gerechtigkeitsgefühl, ja, hatte er vielleicht auch, hat sich auf mich vererbt, weiß ich aber nicht 100%.
Hatten Sie vor Frickradio und vor Ihrem Kontakt mit Dorothea Broschek in der Hochschülerschaft in Ihrer Kindheit oder Jugend schon Kontakt zu Menschen mit Behinderung?
Nicht sehr intensiv. Also ich kenne niemanden persönlich, was mir jetzt einfällt, der eine Behinderung hatte. Wir hatten damals noch keinen inklusiven Schulunterricht. In meiner Kindheit gab es jemanden, der noch im Kinderwagen saß, obwohl er schon älter war, weil er offensichtlich eine schwerere Behinderung hatte. Aber das ist nicht das, diese Weise, wie ich mich heute damit auseinandersetzen würde. Nein, eigentlich nicht.
Die Arbeit bei Frickradio, nehmen Sie das auch mit, zum Beispiel in Ihren anderen Beruf als Lehrer, dass Sie Erkenntnisse daraus mittragen?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es hat ja was Paralleles zu unterrichten und im Radio tätig zu sein oder als Journalist tätig zu sein. Denn was macht man denn anderes, als dass man einen neuen Inhalt wiedergibt, von denen man gerne hätte, dass die anderen was davon haben und zuhören. Ja? Ich möchte auch, dass meine Schüler zuhören und ich möchte auch im Radio, dass zugehört wird. Da hört sich allerdings die Parallelität dann wieder auf. Und die zweite Sache ist natürlich inhaltlich. Was Begriffe betrifft, was Sprache betrifft, was sprachliche Sensibilität betrifft. Ich bin Deutschlehrer, das kann ich natürlich sehr gut in den Unterricht hineinnehmen. Mhm. Abgesehen davon, dass es sich auch immer wieder ergeben hat, dass ich mit meinen Schülern hier war und dass wir dann irgendein Projekt gemacht haben mit Frickradio in Kooperation. Oder zumindest eine Sendung mit Inhalten, weil es passiert ja auch in der Schule. Immer wieder etwas, was mit Inklusion, was mit gemeinsamen Tätigkeiten, was mit gemeinsamen Projekten mit behinderten und nicht behinderten Menschen zu tun hat.
Also neben dem Thema Gerechtigkeit habe ich so ein bisschen wahrgenommen, dass das Thema Bildung, das ist auch wegen Ihrem beruflichen Hintergrund, ein sehr großes Thema in Ihrem Leben ist. Warum ist Bildung in der heutigen Zeit so wichtig für Sie oder was ist daran wichtig am bildungspolitischen oder politischen Engagement?
Zwei Dinge. Ich glaube, wir werden heute technisch nicht so weit und hätten den Anführungszeichen Luxus, in dem wir heute im 21. Jahrhundert leben, nicht. Hätten wir nicht Bildung gehabt, hätte sich nicht durch Bildung dieser technische Fortschritt ergeben. Und gleichzeitig, und das ist fast noch wichtiger, sehe ich Bildung schon auch als eine humanistische Bildung, also eine Bildung zur Menschlichkeit, eine Bildung zur Aufklärung. Also Aufklärung ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Epoche. Ich mache sie sowohl im Geschichteunterricht als auch im Deutsch sehr, sehr gern. Ich glaube, die heutige Gesellschaft würde man nicht verstehen, würde man nicht die Begriffe der Aufklärung, der Gleichheit, der Geschwisterlichkeit, sage ich jetzt einmal, oder der Freiheit sehen. Also das halte ich für ebenso wichtig, dass man durch Bildung auch eine gewisse Autonomie erwirbt und hoffentlich, das kann man natürlich nie sagen, aber vielleicht auch eine gewisse Menschlichkeit.
Was macht Menschlichkeit für Sie aus?
Schwere Frage eigentlich. Ein großes Wort. Was heißt Menschlichkeit? Also ich denke mir, prinzipiell heißt Menschlichkeit, dass man den anderen auch als gleichwertigen Menschen wahrnimmt, als der man selbst gerne wahrgenommen werden möchte. Dass man in den Menschen ihr Potenzial sieht, die Möglichkeit, wie sie sich möglichst optimal entwickeln können, ja? Dass man das Beste aus ihnen herausholt. Das mache ich sowohl als Redakteur, dass ich versuche, aus meinen Gesprächspartnern das Beste herauszuholen und natürlich auch bei meinen Schülern, wo ich hoffe, dass ich das Beste aus ihnen herausholen kann, um ihnen ein Werkzeug mitzugeben, das sie dann als erwachsene Menschen auch haben.
Bevor wir weiterreden, was Sie noch als Bestes aus sich herausgeholt haben, machen wir eine kleine Pause. Sie haben Musik mitgebracht. Würden Sie uns erzählen, was Sie ausgewählt haben und warum?
Ja. Es ist die amerikanische Indie-Rock-Band Ratatat, die wahrscheinlich niemand kennt. Und ich höre Musik, eigentlich ist mein Spezialgebiet Barockmusik. Aber wenn ich mir eine Musik höre, die mir gefällt, dann mag ich die. Und die habe ich gehört in einer Krimisendung CSI Las Vegas und habe dann angerufen im ORF und gesagt, was ist das? Und habe ich gehört, Ratatat Dura. Und das hören wir jetzt.
Takte gehört, wo ein paar Takte von Musik Ihnen gefällt, sprechen wir ein paar Takte weiter über Sie. Wir haben jetzt schon Dinge gehört, die Sie im Leben bewegen, wie Engagement für Bildung und Gerechtigkeit und Frickradio. Gibt es sonst noch treibende Kräfte in Ihrem Leben?
Ja, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele treibende Kräfte in meinem Leben, aber ich glaube, das sind durchaus die wichtigsten. Ich meine, ich könnte vielleicht noch sagen, dass ich bin katholisch aufgewachsen und dass mich das wahrscheinlich auch geprägt hat. Vielleicht ist das auch eine der Antworten für dieses Gerechtigkeitsgefühl, nachdem Sie mich am Anfang gefragt haben.
Welche Rolle spielt die Religion in Ihrem Leben?
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fromm bin, ja? Also die Hände falte und fromm bete. Aber ich fühle mich natürlich schon, oder anders gesagt, ich finde, irgendwann einmal hat mich das gepackt. Und ich finde den Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, einen der weisesten Sätze, den ich gehört habe, und ich versuche mich tatsächlich dran zu halten.
Gibt es auch Personen, die Sie besonders beeinflusst haben? Sie haben schon ein bisschen genannt, Dorothy Obroschek und die Kollegen bei Freak Radio. Gibt es auch Personen im familiären Umfeld, die Sie besonders beeinflusst haben?
Natürlich beeinflusst einen das Elternhaus. Also ich habe schon gesagt, mein Vater ist Richter, von dem habe vielleicht mein Gerechtigkeitsgefühl. Meine Mutter ist Rechtsanwalt, von der habe ich vielleicht so ein bisschen einen Hang zum Dramatischen, ja, sich darzustellen. Andererseits möchte man sich aber von seinen Eltern auch wieder abgrenzen. Im Beruf habe ich, also da könnte ich noch ein paar andere Leute nennen. Also in unserem Team war zum Beispiel früher mal der Hubert Wallner, ein begnadeter Radiojournalist, der auch bei uns im Team war. Er musste im ORF aufhören ein paar Jahre davor und hat dann bei uns wieder mitgemacht und konnte wieder ein paar Live-Sendungen machen. Ich habe von ihm diese Präsenz, diese ungeheure Präsenz in einer Live-Sendung sehr geschätzt und sehr bewundert. Andererseits im Haus, im ORF, bin ich auch manchen Leuten persönlich, die jetzt gar nicht Journalisten sind, dankbar. Zum Beispiel gab es einen Mitarbeiter namens Erich Kindermann, der für die Sicherheit zuständig war. Und er hat gesorgt, zusammen mit einem Mitarbeiter von uns, dass ein paar Jahre erst nach dem Europäischen Jahr der Behinderung endlich der ORF, Haupteingang in der Argentinierstraße, barrierefrei gemacht worden ist. Und er hat sich dann auch eingesetzt, dass Freak Radio ein eigenes Studio bekommt, weil das für die professionelle Arbeit unabdingbar war. Also mit dem bin ich bis heute noch befreundet. Er ist mittlerweile in Pension. Also es haben mich viele Leute geprägt und sie prägen mich immer noch. Also ich möchte diese vielen Redaktionssitzungen nicht missen. Es ist eine ungeheure Bereicherung. Ich lerne jedes Mal.
Was für Ziele haben Sie in Ihrem Leben erstmal für sich selbst?
Das ist eine gute Frage. Welche Ziele habe ich selber? Ja, ja gut, was ich schon vorhin gesagt habe, dass man versucht, die Welt besser zu hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Ein großes Ziel ist schwer, dass man das überhaupt einhalten kann. Man kann sich nur bemühen. Naja, was für ein Ziel habe ich noch? Ich möchte durch meine Tätigkeiten, dass andere auch bereichert sind, dass andere vielleicht auch ein größeres Wissen, vielleicht sogar auch ein größeres Instrumentarium haben, um selbstbestimmt leben zu können. Und diese Selbstbestimmung, die ich auch bei meiner Radioarbeit mit der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, die eben von den anderen Mitarbeitern dieser inklusiven Redaktion da sind, die hat sich auf eigentlich alle Ziele übertragen. Ich möchte auch, dass meine Schüler durch das, was sie lernen, zu einer größeren Selbstbestimmung kommen. Ich möchte, wenn ich eine Sendung mache, anderen einen Raum aufzeigen, wo größere Selbstbestimmung möglich ist. Das ist ein wichtiges Ziel.
Was für ein Ziel haben Sie für Ihre Arbeit, zum Beispiel bei Freak Radio? Was würden Sie sich für Freak Radio wünschen, Zukunft?
Ja, also von Freak Radio möchte ich mir wünschen, dass es nach 18 Jahren, was ja schon eine tolle Leistung ist, dass ein Non-Profit-Radio sich so lang gehalten hat, mindestens noch weitere 18 Jahre gibt. Also mit einem Wort, dass es existiert. Dass es vielleicht doch besser wahrgenommen wird. Dass Menschen, die eine Behinderung haben, nicht diskriminiert sind, sondern genau die gleichen Chancen haben wie alle anderen, auch im Journalismus. Das ist mir auch ein ganz, ganz wichtiges Ziel. Und dass man, und das habe ich auch von der Arbeit gelernt, das habe ich auch gelernt sogar für mein Studium, dass man die Betroffenen immer einbezieht, dass man O-Töne der Betroffenen hat. Und ich habe das zum Beispiel bei meiner Diplomarbeit auch so richtig gemerkt. Man berichtet und man redet so viel über die anderen und interpretiert da was hinein. Aber die O-Töne, dass man sich selbst zu Wort kommen lässt, das lässt oft zu wünschen übrig. Und das habe ich im Radio gelernt und in dieser Redaktion gelernt. Und ist ganz wichtig, meiner Meinung nach. Nichts über uns ohne uns ist der Begriff dafür.
Ja, das ist ein sehr gutes Abschlusswort. Wir haben jetzt noch einmal eine Musikeinspielung, die haben Sie auch gewählt. Möchten Sie auch dazu etwas sagen?
Ja, also in Indie-Rock habe ich zunächst einmal mit indischer Musik assoziiert. Dabei heißt es ja Independent, ja. Aber bei dem Lied, was man dann hört, klingt das stellenweise auch noch indisch.
Gibt es noch etwas, was Sie hinzufügen möchten?
Ja, also ich, weil wir ja hier bei Frickradio sind, ich möchte diese Arbeit nicht missen. Also ich finde ja, Journalismus, insbesondere Radio machen, ist ja was Tolles. Ja. Also ich habe eine integrative Journalismusausbildung gemacht als einer der wenigen Nichtbehinderten und ich bin auch damals sehr dankbar. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, aber die Königsdisziplin, das Porträt, was wir jetzt auch gerade machen, damals beim Heinz Janisch, da haben wir wirklich gedacht, das ist das Schönste. Es eröffnen sich neue Lebenswelten. Es eröffnet sich eine neue Welt in jeder Sendung. Das ist eigentlich was Tolles.
Gut, das war ein Einblick in das Leben von Gerhard Wagner. Diese und andere Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at.